Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, wieder hier zu sein und wieder so herzlich aufgenommen zu sein hier und mit Ihnen gemeinsam ein bisschen zu erleben, dieses große, große mehr als Kunstwerk eigentlich, das dieser Faust darstellt, den Goethe geschaffen hat, die beiden Teile des Faust. Und ich kann nur bestätigen, das, was Manfred angedeutet hat, wir beschäftigen uns jetzt seit über 15 Jahren mit diesem Faust. Das heißt, wir haben etwa im Jahr 2000 begonnen, ihn zu spielen und leben seitdem jedes Jahr damit und machen immer wieder Aufführungen. Und ich erlebe immer wieder neue Facetten und neue Seiten an diesem Stück. Und ich merke immer mehr, wie aktuell es eigentlich für uns heutige Menschen ist. Faust, der strebende Mensch, der Mensch, der eigentlich dadurch Mensch ist, dass er an sich selbst arbeitet. Das ist eigentlich das Wesentliche, die wesentliche Botschaft. Und das ist eigentlich das, was unsere Kultur gerade hier so stark ausmacht. Das hat Goethe irgendwie ganz intensiv gespürt. Mensch ist man nicht, Mensch wird man. Wenn man an sich arbeitet, man wird es nicht wie das Tier von selbst, sondern man muss selbst tätig sein, man muss aktiv sein. Und wenn man aktiv ist, wenn man tätig ist, macht man auch immer wieder viele Fehler. Und das sieht man in dem ganzen Stück Faust auch sehr stark drinnen. Es wird schon im Prolog angedeutet. Und trotzdem, auch wie viele Fehler man machen mag und wie oft man straucheln mag, man kommt weiter, wenn man ewig strebend sich bemüht. Das ist dann so ein Zitat ganz aus dem Ende. Ich war schon am Anfang, also wir beginnen das Stück mit einer ganz leicht gekürzten Fassung im ersten Teil. Es gibt im ersten Teil noch ein Vorspiel auf dem Theater. Das haben wir mal kurz gestrichen. Wir fangen gleich mitten an mit dem Prolog im Himmel. Also es geht gleich in ganz hohen Welten los. Es beginnt mit dem Gesang der Erzengel. Also gleich gewaltige geistige Wesenheiten treten uns entgegen. Michael, Gabriel, Raphael, die drei stimmen also ein bekanntes Lied an, meistens schon bekannt, die Sonne tönt nach alter Weise. Ja, ganz interessant, man würde sagen, die Sonne scheint, Gott sei Dank scheint sie heute wieder, aber nein, Goethe sagt, die Sonne tönt nach alter Weise. Das ist etwas noch Tieferes und man kann das aber erleben. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren einen Sonnenaufgang, einen ganz besonderen erlebt. Ich bin in den Süden hinuntergefahren und bin so lange Zeit mit dem Sonnenaufgang mitgefahren. Und da erlebten und bin im Dunkeln noch weggefahren, war es noch finstere Nacht. Und man erlebt, bevor die Sonne aufgeht, erlebt man, es schwingt etwas in der Natur, in der ganzen Umgebung draußen tut sich etwas. Man hört natürlich nichts mit äußeren Ohren, aber man spürt, wie etwas sich zu erregen beginnt, lange bevor noch irgendwas vom Licht zu sehen ist. Und dann kommt so der erste zarte, grünliche Streifen am Horizont und dann erst zum Schluss geht es auf in einem gewaltigen Farbenspiel. Also ich glaube, ich habe das fast eine Dreiviertelstunde lang dann erlebt, was dann für Gemälde am Himmel entstehen in Farben, die unglaublich sind, aber vorbereitet wird es eigentlich durch dieses unhörbare oder nur innerlich seelisch hörbare Vibrieren, das durch die ganze Natur geht, bevor die Sonne da ist. Also Goethe hat das ganz richtig erlebt und er hat sich ja sehr intensiv mit den Farben, mit dem Licht auch auseinandergesetzt und hat eben gerade auch diese Sphäre erlebt des Tönens, der Harmonien, die dahinter stecken. Denn die Farbharmonien sind zugleich Klangharmonien in Wahrheit. Die stecken dahinter. Man muss ihn mit der Seele hören lernen und das ist für den ganzen Faust so wichtig, nicht nur die äußere Seite zu sehen, sondern vor allem das Seelische zu sehen, das, was dahinter steckt. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen eine Erzählung von dem, was auf Fausts Entwicklungsweg in seinem seelischen Inneren passiert. Anhand äußerer Bilder gezeigt, aber die sind zugleich Bilder für ein inneres Erleben des Faust. Man kann durchaus auch die ganzen Figuren, die auftreten im Faust, als bestimmte Seelenqualität ansehen, mit denen es der Faust zu tun hat, in seinem Inneren auch leben. Das sind nicht nur äußere Personen, sondern es sind auch Kräfte, die in ihm wirken. Naja, es beginnt eben also ganz groß mit dem Prolog der Erzengel und dann erscheint gleich das Gegenbild dazu. Es erscheint Mephisto, der Widersachergeist, eine sehr zwiespältige, zwielichtige Figur, wenn man so will, eine sehr schillernde Figur, weil sie zwei verschiedene Kräfte in sich vereinigt. Nicht wahr, wenn man von Widersacher spricht, vom Teufel, wenn man so will, so sind das Kräfte, die den Menschen eben davon abbringen oder erschweren, ihm selbst Herr über sich selbst zu werden. Aus seinem Ich heraus. Das sind halt die Kräfte, die uns verlocken zu, ja, den sinnlichen Genüssen zum Beispiel, an denen an sich ja nichts Schlechtes ist. Wir brauchen sie ja, wir könnten nicht leben, es soll uns das Essen schmecken und so weiter. Es ist ja an sich was Gutes, nur wenn es zu viel wird, dann wird es nicht mehr so gut vielleicht. Und Mephisto, die eine Seite des Mephisto, die verführerische Seite, ist die, also die uns vor allem zu den sinnlichen Genüssen verführt, die natürlich auch unsere Eitelkeit schürt, unseren Selbstgenuss schürt und diese Dinge. Das ist noch die schillerndere, die freundlicher erscheinende Seite. Es gibt aber dann auch eine ganz finstere Seite des Mephisto, die so was fast Satanisches hat, die etwas Tötendes hat, etwas Eiskaltes hat. Und in entscheidenden Momenten kehrt der Mephisto dann auch diese Seite heraus. Rudolf Steiner hat dann später in seinen Mysteriendramen zum Beispiel zwei Figuren hingestellt und nennt die eine Luzifer und die andere Ahriman. Und dieser Mephisto vereinigt eigentlich beide in sich selbst. Also Goethe konnte das noch nicht so ganz trennen voneinander, was auch schwer ist, weil wenn ich mir unsere heutige Welt anschaue, dann haben wir es fast immer mit beiden Seiten zu tun. Der eine verlockt uns, verführt uns und der andere wartet hinten und steckt dann die Gewalt heraus. Oder die Technik, in der Technik zum Beispiel wirkt unheimlich viel von dieser tötenden Seite auch. Das heißt nicht, dass die Technik an sich schlecht ist, aber wenn sie einseitig zu sehr Überhand gewinnt, dann sehen wir, wie sie die Natur zerstört, dann sehen wir, wie sie auch das Seelische zerstört. Wenn ich denke, heute schon die jungen Menschen, die Kinder, die schon vielleicht mit dem Handy herumlaufen und mit all den Dingen, da hat man beides drinnen. Da hat man die Technik, das ist dieses satanisch-arimanische, und man hat die bunten Bilder und das ist der Herr Luzifer. Das ist, die beiden arbeiten da wunderbar zusammen. Das eine lockt und man hängt dran und kann gar nicht mehr weg und wird fast süchtig. Und das andere ist die eiskalte Technik. Aber es sind Bewährungsproben zugleich, vor die wir gestellt werden, mit diesen beiden Kräften fertig zu werden. Denn eigentlich werden wir dann erst richtig Mensch und frei als Mensch, das heißt in unseren Entscheidungen frei, wenn wir die beiden so im Gleichgewicht halten können. Nicht so sehr nach der einen, nicht so sehr nach der anderen. Wohlwissend, wir brauchen auch beide, um überhaupt leben zu können auf Erden. Aber wir sollen Herr über sie sein in gewisser Weise, indem wir sie gegeneinander auch ausspielen können. Es sind ja eigentlich gewaltige Kräfte, mit denen wir es zu tun haben und daher auch kein Wunder, dass wir immer wieder straucheln, aber das macht nichts, weil nachdem der Mephisto so schön also beginnt und mischt sich dann auf einmal die Stimme des Herrn ein und Mephisto schildert also, wie schlecht es auf der Welt zugeht und überhaupt, er möchte schon die Menschen selber gar nicht mehr plagen, weil es ist eh alles so schlecht. Ja, und der Herr sagt, dann kommst du nur immer an zu klagen, ist auf der Erde ewig dir nichts recht. Nein, ich finde es da herzlich schlecht. Und so geht es halt dann weiter und der Herr schlägt ihm jetzt etwas vor. Er sagt, kennst du den Doktor? Den Faust? Meinen Knecht, sagt der Herr. Ja, kenne ich, natürlich. Und es entspinnt sich jetzt ein Gespräch über diesen Faust, weil der Faust ist eben ein strebender Mensch, aber ein Mensch, wie Mephisto ganz deutlich meint, naja, er hat seine Fehler und er ist schon verführbar auch. Naja, sagt der Herr, ja, doch, es irrt der Mensch, solange er strebt, aber ich werde ihn schon zur Klarheit führen es wird jetzt eine Wette ausgemacht, also der Mephisto sagt, gut, also ich werde jetzt alles daran setzen, ihn zu verführen, du wirst sehen, mir wird das gelingen, und der Herr meint eben, das wird dir nicht gelingen. Und Das ist ja das Interessante, die Faustsage, auf die Goethe aufgebaut hat, ist ja eben schon älter. Goethe kannte sie schon als Puppenspiel, es wurde als Puppenspiel gespielt, er hat sie in jungen Jahren als Kind eigentlich schon erlebt, dieses Puppenspiel. Und überall endet die Geschichte so, wie sie eigentlich ja nach braver moralischer Ansicht enden muss. Am Ende dieser Faust, der so viele Fehler macht, muss zur Hölle fahren und verfällt natürlich dann dem Teufel. Bei Goethe ist es anders. Bei Goethe ist es anders. Er ist zwar durch die ganzen zwei Teile des Fausts eng gefesselt an diesen Mephisto und er spürt es oft auch schmerzlich, wie er gefesselt ist an ihn und er macht Fehler über Fehler, aber er arbeitet trotzdem an sich. Er strebt und er arbeitet und zum Schluss wird er gerettet. Mephisto glaubt schon, jetzt endlich, jetzt stirbt Faust, also jetzt darf er mit seiner Seele entwischen. Ja, schon stürzt sich ein ganzer Engelchor heran und verwirrt den ganzen Mephisto so sehr, dass ihm zuletzt die Seele des Faust entkommt. Und Faust darf aufsteigen in die geistigen Bereiche, in die höheren Welten, wenn man so will, trotz seiner Fehler. Das ist auch ein gewisser tröstlicher Gedanke. Und da heißt es eben dann, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und hat an ihm die Liebe gar von oben teilgenommen, begegnet ihm die selige Schar mit herzlichem Willkommen. Das heißt, das beschreibt eigentlich genau die Situation, in der wir Menschen im Leben stehen. Also wenn wir überhaupt einmal versuchen, selbst unseren Weg zu finden und strebsam zu sein, was ich doch hoffe, weil dadurch sind wir erst Mensch, ein bisschen sind wir es immer. Also auch die Menschen, die sich dessen nicht bewusst sind, streben irgendwo immer ein bisschen, sonst wären wir keine Menschen. Aber um überhaupt auf Erden existieren zu können, müssen wir auch mit diesen Widersacherkräften arbeiten. Wir brauchen sie, wir könnten ohne sie nicht leben. Wir brauchen zum Beispiel einen gewissen Egoismus im Leben auch. Schon für mich selbst Brot haben zu müssen, um überhaupt leben zu können, ist ein gewisser Egoismus. Nicht, weil wir könnten nicht, ja, ich kann sagen, ich verzichte darauf, dann sterbe ich halt. Gut, aber dann kann ich eben nicht auf Erden leben. Und zum Menschenleben gehört auch, auf Erden zu stehen und nicht nur irgendwo in himmlischen Sphären zu schweben. Sondern das ist das Großartige, dass der Mensch eigentlich beide Welten irgendwo hat. Und zu beiden Welten irgendwo gehört und dass er in eine Welt hineinversetzt ist, wo eben auch die Widersacherkräfte wirken müssen. Und wo wir uns mit diesen auseinandersetzen müssen und wo wir eigentlich erst gerade dadurch stark werden, dass wir in der Auseinandersetzung mit ihnen, im Kampf mit ihnen, wenn man so will, unsere eigene Kraft entwickeln und fördern und stärken und prüfen daran, wenn man so will. Und der Mephisto sagt es ja selber dann etwas später, wenn er das erste Mal dem Faust begegnet und der Faust fragt, wer bist du denn? Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Ein ganz interessantes Wort. Also das heißt, wir können das Gute eigentlich nur schaffen in der Auseinandersetzung mit dem Bösen. Sonst hätten wir nämlich keine Freiheit in diesen Dingen. Wir können erst aus eigener Kraft gut sein, wenn wir gelernt haben, uns mit dem Bösen auseinanderzusetzen. Wenn es uns einfach so geschenkt wäre von oben, wären wir im Grunde nicht freie Menschen, sondern Marionetten einer göttlichen Welt, aber nicht selbstständige Wesen. Und das sind wir, auf dem Weg dorthin sind wir. Das ist eigentlich das Großartige, dass der Mensch auf dem Weg zur Freiheit wirklich ist, in gewisser Weise. Und Freiheit in der Realität heißt, dass man sie halt immer wieder auch missbrauchen kann und dass man immer wieder abrutscht. Es muss also eine reale Möglichkeit geben zu straucheln. Dann erst stärken wir uns. Und das heißt also, das ganze Faustdrama, alle beide Teile gehen im Wesentlichen einmal um dieses Thema. Wie im Grunde die meisten großen Dichtungen in der Welt. Wenn ich was anderes hernehme, mit dem wir uns gerade beschäftigen, mit Dantes göttlicher Komödie, im Grunde geht es auch darum, um nichts anderes. Hat halt viele Jahrhunderte früher geschrieben, aber das Thema ist genau dasselbe. Und Sie werden viele große Dichtungen finden, in denen das eigentliche Thema ist, wie werde ich Mensch im Grunde. Das ist es. Wie gehe ich das an? Wie packe ich das an und welche Schwierigkeiten begegnen mir dabei? Naja, es endet diese Szene des Prologs, also mit dem Gespräch des Mephisto mit dem Herrn. Und am Schluss sagt der Mephisto noch, ja, von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern. Es ist doch nett, von so einem hohen Herrn so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen. Also es ist ein ganz nettes Gespräch eigentlich zwischen den beiden. Und der Herr ist sich zu Recht völlig sicher, der Faust, der wird das schon schaffen. Der wird schon durchkommen. Er wird Fehler machen, aber das liebe ich eben, dass der Mensch sich das erkämpfen muss. Und nach dieser Szene werden wir gleich ins Studierzimmer des Faust geführt, in so ein sich gotisch zu denkendes Zimmer, also ein sehr düsteres Zimmer, enge Räume, hohe Räume zwar, aber nicht sehr hell von Licht erleuchtet, Spinnweben wahrscheinlich in neuen Ecken irgendwo, also wie man sich so klassisch vorstellt, irgendwo der Schreibtisch, das Pult des Faust, alle möglichen Bücher und Folianten drauf, eine Kerze oder eine Lampe flackert dort, irgendwo im Eck stehen seine Geräte, alle möglichen Fiolen und Flaschen und Dinge. Und na, es beginnt mit den bekannten Worten, die fast jeder kennt, hier stehe ich nun, ich armer Tor. Und also das ist der zweite Satz, er es vorher sagt, dann habe nun ach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Das heißt, er hat das ganze Wissen seiner damaligen Zeit aufgenommen. Das waren damals die vier Fakultäten, die es gab. Also alles hat er studiert, vom Kopf her weiß er also alles, was man wissen kann. Aber hier stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Naja, auch schon so eine Botschaft an unsere Zeit, weil mit dem Intellekt sind wir ja noch weiter gekommen und wir sehen doch aber an vielen Stellen, dass er alleine uns nicht hilft, dass wir unheimlich klug geworden sind und die Wirklichkeit uns dann doch immer wieder ein Schnippchen schlägt und die ganzen Prognosen, die gemacht werden, was man tun soll und wie es laufen soll, vor allem in sozialen Zusammenhängen, auch in großen wirtschaftlichen Zusammenhängen, versagt dann oft ganz kläglich. Die Prognosen sind so und die Wirklichkeit ist dann ganz anders. Also das heißt, der Verstand ist ein wichtiges Werkzeug des Menschen, um selbstständig zu werden. Ich glaube, gerade im Denken sind wir uns am meisten unserer selbst bewusst in Wahrheit. Wir sind am wachsten eigentlich im Denken. Mehr noch als in der Sinneswahrnehmung. Weil denken Sie selbst, wie viele Dinge haben Sie heute untertags gesehen und an wie viel können Sie sich noch erinnern? Wie viel haben Sie wirklich bewusst gesehen? Weniges. Weniges im Grunde. Aber wenn wir einen Gedanken bilden, dann sind wir dabei. Das geht nicht anders. Dass 2 mal 2 = 4 ist, wenn ich das wirklich begreifen will, dann muss ich ganz wach dabei sein. Sonst begreife ich es nicht. Sonst kann ich vielleicht nachplappern. Aber es zu begreifen, da muss ich selber den Gedanken bilden, aber doch entspricht ihm auch etwas in der Wirklichkeit. Weil es ist eben wirklich 2 mal 2 = 4 und nicht 5. Aber ich muss diesen Gedanken erleben. Also da sind wir ganz bei uns, aber es spricht sich auch der Gehalt der Welt in gewisser Weise darin aus. Also da haben wir ein schwieriges Problem. Etwas dem Faust jetzt nachgrübelt, nachsinnt, wie kann das sein, wie komme ich zur Erkenntnis und wieso kann ich überhaupt an die Welt heran? Ich habe da mein Denken, aber das ist eigentlich so strohtrocken, nicht weil wir sind ja eigentlich ganz abstrakt, wenn man vergleicht mit dem, was man greifen, schmecken, sehen und so weiter kann, ist der Gedanke eigentlich zunächst was sehr Blasses und trotzdem beginnt da ein Mittel an die tiefere Seite der Natur und die Geheimnisse der Natur irgendwo heranzukommen. Aber eben die Abstraktion allein genügt nicht, um es wirklich zu fassen. Irgendwo sagt er dann in seinem Monolog, wo fass ich dich, unendliche Natur, euch Brüste, wo ihr Quellen allen Lebens, an denen Himmel und Erde hängt, dahin die welke Brust sich drängt, ihr quält, ihr tränkt und schmacht ich so vergebens. Also er spürt diese geistige Kraft, die eigentlich in der Natur wirkt, von der ich ein Zipfelchen aber nur in meinem Denken erfassen kann und an die wirkliche Kraft, die da drinnen steckt, kommt er nicht heran. Und daran verzweifelt er eigentlich zunächst, der Faust, weil er eben ein wirklich strebender Mensch und nicht ein bloßer trockener Gelehrter ist. Ein bloß trockener Gelehrter gibt sich zufrieden, wenn er ein paar Naturgesetze oder irgendwas gefunden hat und die logisch zusammenpassen, dann sagt er, ich habe etwas erkannt und das genügt mir. Dem Faust genügt das absolut nicht, sondern er spürt, da ist viel, viel mehr dahinter und dort will ich hin, aber wie komme ich dorthin? Und er studiert dann natürlich wieder zum hunderttausendsten Mal alte Bücher, was haben Menschen vor ihm gedacht darüber, und es gab ja doch immer wieder Menschen, die offenbar Tieferes erlebt haben, aber wenn man diese alten Bücher aufschlägt, es ist sehr schwer, diesen Geist, den diese Menschen hineingelegt haben, auch wieder lebendig zu machen, ihn wieder herauszuholen. Meistens bleiben es doch nur Buchstaben, die man sieht, oder Worte, die einem vielleicht bekannt vorkommen, aber deren wirklich tieferen Sinn man nicht erfasst. Und dort möchte Faust hin, er möchte sich einreihen in diese Reihe von großen Geistern, die etwas spüren konnten vom Tieferen der Natur. Er studiert zum Beispiel das Buch des Nostradamus, das große Buch, also weil sich der Nostradamus ja sehr mit dem Makrokosmos auch beschäftigt hat, das heißt mit der Sternenwelt, wie die wirkt in uns, im Erdengeschehen wirkt. Und das ist für Faust ein ganz wichtiger Gedanke, dass er nicht nur den engen Blick hat, also sozusagen durchs Mikroskop schaut und nur den engsten Bereich sich anschaut, da lässt sich sehr leicht logisch ein Zusammenhang fassen. Aber er sagt, ja, eigentlich hängt doch die ganze Natur zusammen. Das Entfernteste wirkt mit dem Nächsten zusammen. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer zu überschauen. Gerade in unserer Zeit heute erleben wir das umso mehr, weil das Spezialistentum schreitet immer mehr fort in allen Bereichen. Ich weiß nicht, Mediziner, der ist Spezialist vielleicht für Leberkrankheiten und der Patient ist eigentlich nur mehr die Leber von Zimmer 7. Der Rest, den Namen kennt er vielleicht gar nicht einmal. Und was mit dem Rest los ist, keine Ahnung, da bin ich nicht Spezialist. Aber die Leber, die kennt er. Oder vielleicht dann nur mehr spezielle Teile der Leber. Es ist ja so unter den Wissenschaftlern der große Witz immer, dass man immer mehr von immer weniger weiß, bis man endlich einmal alles von nichts wissen wird. Also das ist dann der Endpunkt irgendwo. Also wie überschaue ich dieses Ganze? Es erfordert in Wahrheit eine Erkenntnisart oder eine Art des Denkens, die eben über unsere Abstraktion hinausgeht, die in etwas Tieferes geht. Etwas, was dann ja auch Rudolf Steiner sehr intensiv fortgesetzt hat und sich damit beschäftigt hat. Ja, aber er schaut also jetzt einmal dieses Buch des Nostradamus an. Sein Herz geht wieder auf dabei, wenn er das liest, und er schwärmt im Grunde von dem, was er da erlebt. Und mir wird so licht, ich schaue in diesen reinen Zügen, die wirkende Natur vor meiner Seele ausgebreitet liegen. Aber er steigert sich in eine richtige Euphorie hinein, indem er das liest. Aber zum Schluss sagt er, welch Schauspiel! Aber ach, ein Schauspiel nur. Also er kommt dann darauf, ja, das sind aber eigentlich meine Fantasiegebilde. Also ich habe das jetzt mich hineingelebt mit aller Begeisterung, aber eine Wirklichkeit habe ich trotzdem noch nicht gefasst. Das sind meine Fantasiebilder. Ich habe mich halt mit viel Begeisterung, mit viel Enthusiasmus hineingelebt, aber eigentlich ist mir dieser ganze Makrokosmos viel zu groß. Und ich überschaue ihn nicht wirklich und in Wahrheit erkenne ich nichts. Und das heißt auch schon ganz deutlich, nur mit einer schwärmerischen Begeisterung alleine kommen wir auch nicht weiter. Dann macht man sich etwas vor, dann hat man vielleicht ein paar schöne Empfindungen dabei und große Empfindungen, die sind sicher ein guter Ausgangspunkt, aber alleine sind sie zu wenig. Da hätte uns nämlich dann schon der Herr Luzifer oder diese verführerische Seite des Mephisto, die uns schwelgen lässt, die uns hinaufhebt eigentlich in himmlische Höhen, aber uns in Wahrheit nur so einen Abglanz dieses Himmelslichtes gibt und uns eigentlich damit abspeisen will. Und das mag für eine Zeit die Brust erheben, aber wirklich sättigen, seelisch sättigen, geistig sättigen kann es uns nicht. Das ist zu wenig. Also das heißt, nach diesem schwärmerischen Ausbruch fällt er gleich wieder sehr hart auf die Erde zurück und das führt ihn dazu, sich mit dem Erdgeist auseinanderzusetzen. Also hat er zuerst das Zeichen des Makrokosmos studiert, dass das also gern symbolisiert wird durch das Hexagramm, also auch in dem Buch ist das dann durch das Hexagramm ausgedeutet, also das Sechs, der Sechsstern, beziehungsweise auch die Zwölfzahl, also zweimal die Sechs spielt eine große Rolle, da haben sie eben den ganzen Tierkreis mit den 12 Tierkreiszeichen und da war man der Ansicht, dass das also ganz stark auch unser Erdengeschehen irgendwie bestimmt, aber wie ist halt die Frage, es wirken diese Dinge sicher, weil eben auch unsere Erde nicht einfach so isoliert im Kosmos steht, sondern der Platz, an dem sie steht, hat schon eine besondere Bedeutung und würde sie woanders stehen, würden ganz andere Kräfte auf sie wirken. Nur wie fasse ich sie, wie kann ich sie kennenlernen? Also Faust sieht, er ist überfordert damit. Also wendet er sich jetzt dem Erdgeist zu und als Zeichen dafür zeichnet er gleich ein Pentagramm, ein Fünfeck auf den Boden hin. Das Fünfeck als Symbol, also erstens einmal für den Erdgeist, aber auch als Symbol für den Menschen in gewisser Weise. Sie können sich das gut vorstellen, wenn der Mensch so dasteht. Sie kennen sicher dieses Bild von Leonardo da Vinci, dieses berühmte, da steht auch der Mensch so im Fünfstern eigentlich da. Also es ist zugleich ein Bild für den Menschen, für die Erde und für den Menschen. Und er versenkt sich jetzt in dieses Zeichen des Erdgeistes und tatsächlich spürt er, wie jetzt etwas in ihm geistig wach wird und er zu einem Erleben kommt und es erscheint ihm tatsächlich der Erdgeist. Gewaltige Erscheinung des Erdgeistes. Er spürt, es wölkt sich über mir, der Mond verbirgt sein Licht. Das heißt also, er sieht nicht mehr mit äußeren Augen, sondern er beginnt innerlich etwas zu erleben. Also es ist etwas, was sozusagen tiefer geht als die Sinneswahrnehmung, was auch tiefer geht als das abstrakte Denken, was in ein bildhaftes Erleben jetzt hineingeht und von dem aber jetzt spürt, das ist nicht mehr bloß meine Fantasie, sondern da begegne ich in mir, in Wahrheit, einer Realität, einer seelischen, einer geistigen Realität. Aber die ist niederschmetternd für ihn. Weil jetzt merkt er, wie klein er selbst im Vergleich zu dieser Kraft des Erdgeistes nur ist. Nur des Erdgeistes, nur, sehr unter Anführungszeichen, aber verglichen mit dem großen Makrokosmos doch nur dieser kleine Erdgeist im Vergleich dazu. Und dieses Erlebnis schmettert ihn nieder und er krümmt sich auf den Boden wie ein Wurm und der Erdgeist also donnert ihn an und was willst du von mir, du, wie ein weggekrümmter Wurm und so weiter. Also schließlich rafft der Faust alle Kräfte zusammen und soll ich dir Flammen bilden? Bildung weichen, also das Ganze ist eine sehr feurige, wilde Erscheinung. Es ist nicht einfach jetzt ein Mensch, der hereinkommt, sondern es ist ein Bild, eine Imagination, wenn Sie so wollen. Ein Bild, das ich innerlich erlebe, aber das eine reale geistige Kraft darstellt. Und er bäumt sich jetzt auf dagegen, also soll ich vor dir Flammenbildung weichen? Ich bin's, bin Faust, bin deinesgleichen, meint er. Meint er, aber der Erdgeist zeigt ihm halt, wie klein er ist im Vergleich dazu. Also Erdgeist meint, ich webe der Gottheit lebendiges Kleid. Das heißt, er webt eigentlich die ganzen äußeren Naturerscheinungen. Alles, was da erscheint, in alledem lebe ich drinnen als Erdgeist. Ich bin die gestaltende Kraft da drinnen. Faust erlebt das zwar mit, sagt, erhabener Geist, wie nah fühl ich mich dir, und dann zum Schluss das Donnerwort, du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir. Und das, was er begreift, ist halt ganz klein. Es wird ein Abbild dann gleich zur Tür nämlich hereinkommen, Also der Faust stürzt nieder, nicht dir, wem denn ich Ebenbild der Gottheit, so heißt es ja in der Bibel, der Mensch das Ebenbild der Gottheit, und jetzt gleicht er nicht einmal dem Erdgeist. Also eine ernüchternde Erkenntnis, die er gefunden hat, aber immerhin eine Erkenntnis. Vielleicht auch etwas, was man lernt auf dem Weg der Menschwerdung, dass man mal bewusst erlebt, wie klein man eigentlich ist, wie klein die eigenen Kräfte noch sind. Dessen sind wir uns meistens nicht bewusst. Ja, wir wissen schon, wir könnten noch viel lernen und so weiter, aber im Grunde halten wir uns immer für viel größer, als wir in Wahrheit sind. Also gerade wenn es um die tieferen geistigen Kräfte geht, sind wir noch ganz, ganz klein, und das ist wirklich niederschmetternd. Und Sie müssen sich vorstellen, das, was der Faust da erlebt, das ist ein für ihn so reales Erleben, als er alle diese Dinge äußerlich erlebt. Die sind schwach und blass dagegen, als das, was er da im Moment innerlich so real erlebt und dieses niederschmetternde Erlebnis hat und da wirklich zu Boden stürzt und jetzt merkt, wo stehe ich eigentlich oder wo liege ich eigentlich, besser gesagt. Und in dem Moment klopft es an der Tür und sein Gehilfe, sein Famulus Wagner kommt herein. Du gleichst dem Geist, den du begreifst. Das Bild dafür ist der Wagner. Das ist eigentlich auch der Teil, der im Faust drinnen selber sitzt. Eben zum großen Teil ist er selber noch Wagner und noch nicht viel mehr. Weil das ist der trockene Gelehrte. Der möchte also sehr viel Wissen anhäufen, es intellektuell logisch begründen können, und das genügt ihm. Das kann man überschauen, ihm ist wichtig, dass er das überschauen kann und logisch einordnen kann. Was soll es mehr geben? Also er ist also ein typischer Stubengelehrter, könnte man sagen. Also der nicht ins reale Leben hinausgeht in Wahrheit, sondern der im Grunde total weltfremd ist. Und jedes abstrakte Wissen bleibt weltfremd, wenn es nicht versucht, an die Wirklichkeit heranzukommen. Also das heißt, wenn ein Arzt nicht versucht, an die Wirklichkeit des Patienten heranzukommen, der vor ihm steht oder liegt oder sitzt oder wie auch immer, den wirklich tiefer zu erfassen, dann wird es schwer sein. Dann kann er von außen ein paar Mittelchen verschreiben oder so, weil die Medizinwissenschaft sagt, bei diesen Erscheinungen gibt das. Und dann funktioniert es manchmal und manchmal funktioniert es halt nicht. In Wahrheit wären alle Wissenschaften zu vertiefen noch. Und wir sind auf dem Weg, dass das immer notwendiger wird. Aber in Wahrheit die Wissenschaftler, gute Wissenschaftler, erkennen das selber. Sie erkennen das selber, dass wenn man glaubt, also jetzt ist man fertig, jetzt wissen wir alles über ein bestimmtes Gebiet, im nächsten Moment merken wir, dass wir eigentlich noch gar nichts wissen und dass wir eigentlich jetzt nur wieder an eine Grenze gestoßen sind, wo wir nichts wissen und wo wir wieder weiter drängen müssen. Aber es ist halt wie im Leben überall so, die genialen Wissenschaftler, die nämlich diese Grenze spüren und die dann diese Grenze so ein Stachel in ihrem Fleisch wird, dass sie sagen, ich muss das lösen, nicht weil ich jetzt an der Uni angestellt bin oder so, sondern ich kann eigentlich gar nicht leben, ohne dass ich dieses Rätsel löse. Ich muss diesen nächsten Schritt tun. Das sind natürlich wenige im Grunde. Es sind viele, die dann nur das, was andere gedacht haben, im Grunde in der Praxis anwenden, ist auch wichtig, sicher. Klar, weil wir hätten viele, viele Dinge im Leben nicht, wenn es nicht viele, viele fleißige Menschen gäbe, die einfach das jetzt anwenden auf xx Gebiete und irgendwas daraus machen. Also das will das gar nicht schlecht machen, aber es ist nicht das, was uns sozusagen den nächsten Schritt machen lässt noch. Der Wagner ist also einer, der sich begnügt mit dem Fertigen und das halt anwendet, in Wahrheit. Und der ist halt jetzt hereingekommen, weil er den Faust gehört hat. Der hat offensichtlich da eben sein Selbstgespräch geführt und halt konferiert mit dem Erdgeist, den er aber eigentlich in Wahrheit innerlich erlebt, obwohl wir ihn natürlich äußerlich zeigen müssen, irgendwie, dass sie auch das ganze Bild irgendwo haben. Aber er kommt also herein und ich hört euch deklamieren, sagt er, lasst gewiss ein griechisch Trauerspiel, von dieser Kunst will ich was profitieren. Also er ist immer sehr, sehr lernfreudig, ist er ja schon, der Wagner, das muss man ihm zugute halten. Aber halt nur das, was man getrost nach Hause tragen kann, schwarz auf weiß, wie es dann später der Schüler sagen wird. Der Faust ist natürlich jetzt ziemlich ungehalten, dass er in diesen ganzen Erlebnissen gestört wird von seinem Gehilfen und möchte ihn möglichst schnell wieder loswerden. Und der Wagner sagt, ja, es ist also eben ganz großartig, sich in den Geist der Zeiten zu versetzen, also wie vor uns die Menschen gedacht haben, also sprich alles, was in den Büchern steht, in das vertieft sich der Wagner. Und naja, und der Faust sagt ja, in den Geist der Zeiten, die Vergangenheit ist uns ein Buch mit 7 Siegeln, sagt er, im Grunde ist es der Herrn eigener Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln. Das heißt, es ist das Hirngespinst der Forscher, der Wissenschaft, Der Geschichtswissenschaftler, wenn man so will. Also manchmal denke ich mir das schon, was so aus den Urkunden, die paar, die überliefert sind, so herausliest über die vergangenen Völker, ob das dann wirklich so ganz genau stimmt, frage ich mich immer. Ja sicher, es ist ganz korrekt wissenschaftlich aus den Urkunden erschlossen, weil woanders hat man ähnliche Erscheinungen gefunden und das setzt man sich halt dann zusammen. Das heißt, klick, 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 die Rädchen klicken oben und man setzt es zusammen. Aber ob man damit wirklich nämlich vor allem an die Geistesart, an die Seelenstimmung der Völker alter Zeiten herankommt, wirklich ein wirkliches Verständnis dafür bekommt, ist die Frage. Meistens unterm Strich kommt dann raus, naja, im Prinzip waren es so wie wir, sie haben halt noch nicht so viel gewusst. Wir sind halt ein paar Schritte weiter. Ich glaube, wir haben es dann so herrlich weit gebracht. Der Faust sagt, ja, bis an die Sterne weit und so weiter. Der Faust durchschaut es schon, dass das also nur einen relativen Wert hat und dass dann noch etwas anderes dazukommen muss. Naja, also er schaut, dass er den Wagner möglichst schnell wieder loswerden wird und das sagt dann, wie er allein ist, darf eine solche Menschenstimme hier ertönen, wo Geisterfülle mich umgab, aber schließlich, ach, doch danke ich dir, du rissest mich von der Verzweiflung los, die mir die Sinne schon zerstören wollte. Also er ist so, dass er wirklich fast an den Rand des Wahnsinns getrieben wurde, durch dieses Erlebnis, durch dieses niederschmetternde Erlebnis, die Begegnung mit dem Erdgeist und diese Erfahrung, wie klein bin ich als geistig strebender Mensch, noch wie unendlich, unendlich klein gegenüber dem Geistigen, das nur hier in der Erdenwelt wirkt. Und also er hat durch den Wagner zumindest jetzt einen Moment des Durchatmens bekommen, auch das ist ein ganz wichtiges Erlebnis. Wir brauchen das zwischendurch auch. Also wenn wir ununterbrochen in der Stimmung drinnen sind, wo Faust jetzt bis an die Grenzen geht und dort pocht, wir würden das nicht aushalten. Ich meine, abgesehen davon, dass wir dann wahrscheinlich vergessen würden zu essen, zu trinken und zu schlafen. Also ich glaube, das wird man nicht lang aushalten. Wir müssen auch wieder mal ganz nüchtern auf der Erde stehen und sagen, so, da stehe ich nun, ich Amateur und bin so klug als wie zuvor. Dort landen wir immer wieder mal zwischendurch. Also es ist ganz gut, einmal diesen Moment des Durchatmens auch zu bekommen, bis wir wieder den nächsten Schritt wagen. Und Faust wagt ihn wieder und will weiter streben. Er weiß noch nicht wie. Sagt er eben, die ganzen Gerätschaften, da, die stehen nur hier, weil sie mein Vater braucht. Also ich selbst fange damit nichts an. Die helfen mir nicht, weil mit Hebeln und mit Schrauben kann ich der Natur diese Geheimnisse in Wahrheit nicht ablocken. Also das ist alles nicht zu brauchen im Grunde. Und dann sieht er ein Fläschchen stehen, ein kleines Fläschchen, und das zieht ihn geradezu magisch an. Er hat jetzt eine ganz, ja, man würde sagen, völlig verrückte Idee. Er will ja in das Geistige hinein, in das Tiefere, was der Natur zugrunde steht. Wie komme ich in das Geistige? Wie komme ich in diesen jenseitigen Bereich, der jenseits der Natur irgendwo ist? Naja, wann geht der Mensch dorthin? Wenn er durch die Pforte des Todes geht, dann sieht er die geistige Seite der Welt. Davon geht er jedenfalls aus, der Faust. Davon ist er überzeugt. Also kommt er auf die wahnsinnige Idee, ich nehme etwas von diesem Fläschchen Gift. Und dann werde ich es wissen. Und sei es mit Gefahr, ins Nichts dahin zu sinken. Aber ich muss über diese Schwelle hinübertreten. Über diese Schwelle, die zwischen unserer äußeren Sinneswelt ist und der geistigen Welt, die vielleicht dahinter liegt. Sicher kann er sich ja noch nicht sein, weil er hat zwar jetzt das Erlebnis mit dem Erdgeist gehabt, aber wie real das ist, welche Wirklichkeit dahinter steckt, davon hat er im Grunde noch keine Ahnung. Aber er ist so weit, jetzt den Weg in den Tod zu wählen. Nicht aus Überdruss, nicht weil er ein Selbstmörder eigentlich ist, sondern aus wissenschaftlichem Forschungsdrang, könnte man sagen. Also verrückte Idee, würde man sagen, heutzutage. Und er füllt das jetzt in seine Schale, in das Gefäß, das schon zur Zeit seines Vaters gern herumgereicht wurde bei der Väterfreudenfeste, wie es so schön heißt. Und ich werde jetzt dich keinem Nachbarn reichen. Und er füllt also das Tränklein hinein. Es ist im Übrigen eine ganz besondere Nacht. Es spielt sich also in der Nacht ab, es ist ein Nachterlebnis. Er setzt das Glas an, werde gleich sagen, welche Nacht es ist. Er setzt es an und hört, bevor er den Schluck macht, die Osterglocken. Die Osterglocken. Es ist also die Nacht von Karsamstag auf den Ostersonntag. Und eben in der Früh beginnen die Glocken wieder zu läuten. Und dieses Glockengetön und Chöre, die singen, man weiß nicht, sind es Engelchöre oder hört er den Chor, der in der Kirche singt, keine Ahnung, vielleicht beides. Aber das hält ihn zurück. Es hält ihn zurück, weil er spürt, mein Gott, dieses Lied, seit meiner Jugendzeit kenne ich das und das Glockentönen und das erinnert mich daran und ich habe immer gespürt, dass da tiefere Gefühle in mir auftauchen und Erinnerung hält mich jetzt mit kindlichem Gefühle vom letzten ernsten Schritt zurück. Und dann sagt er noch, die Träne quillt, die Erde hat mich wieder. Also es erinnern ihm jetzt die Tränen herunter. Man weiß nicht, Tränen vor Schmerz, Tränen vor Glück, vor Freude, vor Erinnerung, was auch immer. Aber das hält ihn zurück und die Erde hat mich wieder. Also er endet in der Szene damit, ich muss den Weg hier auf Erden suchen. Es geht um die Erkenntnis, die ich hier auf Erden suchen kann. Das wäre nämlich schon wieder so was Luziferisches davonschweben irgendwo ins Jenseits und dort, weiß ich nicht, wie es halt dann sein wird, schwebe vielleicht mit den Engeln herum und habe was, aber ich kann Mensch werden und menschliche Erkenntnis mir nur hier auf Erden zunächst einmal erwerben. Und ich muss durch dieses Erdenleben durchgehen, auch wenn es noch so schwierig ist, das durchkämpfen. Und er sieht jetzt auch in dem Moment dann die Welt mit neuen Augen in gewisser Weise. Er sieht die Schönheit der Welt und was alles an Kräften lebt da draußen. Nämlich Osterfest ist so die Zeit, wo der Frühling kommt, wo die Natur mit ihren Pflanzen, mit ihrem ersten Lebewesen wieder aufzukeimen beginnt, wo das alles wieder hervortritt, diese Kräfte. Und das sieht er, als würde er es zum ersten Mal sehen, sag ich mal, so mit neuen Augen, einfach diese Schönheit der Erdenwelt, auch die sinnliche Schönheit dieser Erdenwelt. Und er spürt aber natürlich auch eben irgendwie, welche starke geistige Kräfte drinnen sind. Und er sieht also sozusagen das Unvergängliche im Vergänglichen, wenn man so will. Und er tritt also hinaus, gemeinsam mit dem Wagner dann zum Osterspaziergang. Also bei uns ist das fast so eine direkte Überblende, dass es von dieser Szene, wo er also niederstürzt und diese Osterglocken hört und dann kommt schon der Wagner herein, hängt ihm das Mäntelchen um und sie gehen hinaus zum Osterspaziergang. Und dann sieht er eben die Natur vom Eise befreit und so weiter, ist alles. Und er hört also, wie das Volksgetümmel kommt, wie also die Menschen kommen und sich eben freuen, dass nach der langen Winterszeit wieder der Frühling beginnt. Und der Faust sagt, ja, sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern und so weiter. Also sie kommen alle heraus und sind vergnügt und tanzen und singen und Faust sagt dann ganz richtig, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Also jetzt genießt einmal wirklich Mensch auf Erden zu sein, mitten unter diesem Volksgedräng, das sich dann um ihn herum schart, und er wird also von den Bauern herzlichst begrüßt, weil sie ihm ja und auch schon seinem Vater so dankbar sind, weil es war vorher eine große Pestepidemie und der Vater und auch er waren so hilfreich und er ging in jedes Krankenhaus und so weiter. Und während er so gelobt wird vom Volk, wird die Miene des Faust schon wieder düsterer. Sie wird nämlich weshalb düsterer? Weil er sagt, naja, wie klein sind doch meine Kräfte, das spürt er schon wieder. Also dieser überschwängliche Dank, das ist ihm eigentlich zu viel. Er sagt, eigentlich habe ich gar keine Ahnung davon, wie ich euch helfen soll. Und er sagt dann nur fast mit einem Donnerwort, vor jenem Droben steht gebückt, der helfen lehrt und Hilfe schickt. Das heißt also eigentlich, unsere Kunst vermag gar nicht viel, sondern wir brauchen etwas Höheres, das durchwirkt. Und das Volk geht dann wieder fröhlich trotzdem weg. Die haben wahrscheinlich nicht genau verstanden, warum er jetzt das sagt. Aber dem Wagner, der mitgeht, dem erklärt er das also genauer. Sie setzen sich dann irgendwo auf einen Felsblock hin und ganz deutlich kommt heraus, also alles, was man weiß, kann man nicht brauchen. Was man nicht weiß, das eben brauchte man. Und also, wenn der Wagner schwelgt, also eben, ja, welche Verehrung du da genießt und findet das toll, und der Faust sagt ihm, ach, es ist lächerlich. Also, ach, wenn man noch hoffen kann, aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen. Also, es irrt der Mensch, solange er strebt. Und wir irren halt als Menschen sehr, sehr viel. Der Wagner macht also wieder deutlich, ja, also für ihn ist halt wichtig die Pergamente, die überliefert sind, und weil schon wie das ganze Volk kommt, schaut der Wagner eher etwas missmutig, das stört ihn. Also das sind ja wahrscheinlich primitive Leute, die da ausgelassen singen, und also wirklich geistiger Mensch sitzt doch in der Studierstube und studiert die alten Pergamente, da fühlt er sich wohl und beim Lampenschein und nicht da draußen. Der Faust sagt ja dann ganz deutlich, also du bist dir nur des einen Triebs bewusst, oh, lerne nie den anderen kennen. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Also die eine hält sich an die Welt mit ihren klammernden Organen, die andere hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher Ahnen. Nicht wahr? Und also dorthin will er, wo die Geister um ihn schweben, die dahinter stecken, zu denen will er sich erheben. Dann erblickt er etwas, der Faust, in der Ferne. Was kann dich in der Dämmerung ergreifen, sagt der Wagner. Siehst du den schwarzen Hund durch Saat und Stoppelstreifen? Also er sieht einen Hund. Ja, sagt der Wagner, ja, einen Pudel, ich sah ihn lange schon, nicht wichtig schien er mir. Und der Faust aber sieht offensichtlich mehr. Bemerkst du, wie ein Feuerstrudel auf seinem Faden hinterdrein geht? Also da tut sie. Na, der Wagner, es muss bei euch wohl Augentäuschung sein. Also er sieht etwas, was nicht äußerlich ist, sondern er sieht in dem Tier, das da steckt, andere Kräfte irgendwie. Der Pudel kommt halt immer näher, umkreist sie irgendwo. Zum Schluss sagt zwar der Faust auch, ja, ist offensichtlich doch nur ein ganz normaler Hund, aber weil der Wagner redet so lange auf ihn ein und das ist alles nur Dressur höchstens. Also gut, jetzt nimmt er halt den Pudel mit in seine Studierstube. Sagt, leg dich hinter den Ofen hin. Der Pudel jault und jammert ein bisschen an der Schwelle, knurrt. Komischerweise, wenn wir gleich sehen, warum er knurrt, an der Schwelle, nämlich gerade an der Eintrittstüre. Naja, aber schließlich kommt er hinein, legt sich hinter den Ofen wieder, und der Faust hat jetzt trotzdem dieses Naturerlebnis mitgenommen und spür des Lebens Bäche fließen irgendwo, also das heißt die Lebenskräfte irgendwo spürt er, und das sind Kräfte, die mehr sind als das, was wir mit dem bloßen Verstand ergreifen können. Das spürt er geradezu und glaubt es fassen zu können. Wenn ich dieser Pudel wieder knurren würde, der hinter dem Ofen liegt. Der Pudel knurrt und schon ist wieder diese Stimmung weg. Also dieses Knurren des Pudels irritiert ihn irgendwie. Und Faust ist schon wieder ein bisschen niedergeschlagen, wendet sich zu seinem Pult, sieht dort das Neue Testament liegen. Das bringt ihn auf eine neue Anregung. Gut, also wir kommen mit unseren eigenen inneren Kräften nicht heran, aber gerade da in dieser Heiligen Schrift, da steckt so viel drinnen. Wir lernen das Überirdische schätzen, wenn wir diese Heilige Schrift aufschlagen. Und er sagt einmal, mich drängt das heilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen. Also das heißt, er will es sich übersetzen, er will es ganz fassen, und übersetzen ist ja eine ganz, ganz schwere Kunst in Wahrheit, weil so vieles geht verloren, was in einer anderen Sprache drinnen lebt, weil eben mehr drinnen lebt als bloßer Begriff. Man kann sagen, naja, das Wort bedeutet im Deutschen dieses, aber das ist noch nicht alles. In der Sprache, in den Worten leben tiefere Kräfte, leben Bilder dahinter. Also wenn man nur den hebräischen Beginn der Bibel nimmt, das Bereshit, Bara, Elohim und so weiter, da lebt in jedem Wort ein Bild von dem, was geschieht drinnen. In dem Anfangswort Bereshit, das wird übersetzt im Anfang. In Wahrheit ist es ein Bild, wenn man sich lebendig machen kann, ein Bild von dem ganzen Schöpfungsgeschehen. Also, ich will jetzt nicht im Detail ausführen, aber man kann sich in diese Sprachkräfte vertiefen, und dann sieht man, dass das, wenn man lebt damit der Zeit lang, kommen Bilder hervor, die das Ganze zeigen, und da kommt man viel tiefer heran. Da ist die banale Übersetzung im Anfang, das ist eigentlich ein müder Abglanz dessen. Und das erlebt halt jetzt Faust gegenüber dem Johannesevangelium, das ja auch mit den tiefen Worten beginnt. Im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so tief unmöglich nehmen, ich muss es anders übersetzen, wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. Also so, ja, im Anfang war das Wort, das Wort ist eigentlich so was Dünnes für unser Erleben. Also da spürt er noch nicht ganz, welche Kraft eben wirklich im Wort drinnen liegen kann. Wenn man es nicht nur äußerlich nimmt, sondern wenn man das Tiefere erfasst, aus dem eben auch unsere Menschensprache entstanden ist, das aber zugleich auch etwas ist, was gestaltende Kraft in der Natur ist, in Wahrheit. Und von dem wir heute halt ein bisschen herausgeholt haben, indem wir unsere Sprachen entwickelt haben. Ganz unbewusst noch. Kein Volk hat seine Sprache bewusst konstruiert in Wahrheit, sondern es ist entstanden aus diesem Erleben, aus dem dumpfen Erleben der Naturkräfte, wenn man so will, die man irgendwie dann in Worte, in Laute gefasst hat. Und da steckt aber dieses ganze Erleben drinnen ursprünglich. Und mit der Zeit ist es weg. Und überhaupt, wenn man in alte Sprachen hineingeht, ist das für uns zunächst einmal ganz weg. Also, Wort genügt ihm nicht. Er muss es anders übersetzen. Also, das Wort war es nicht. Nein, im Anfang war der Sinn. Das ist doch wichtig. Also, man muss ja was denken dazu, wenn man was sagt. Also, der Sinn steckt ja eigentlich dahinter. Aber das ist auch noch zu wenig, weil wenn ich nur den Sinn habe, wenn ich so an unsere Gedanken denke, die tun eigentlich gar nichts. Also wenn der Sinn da ist, das kommt ja nie zu einer Schöpfung. Da muss noch mehr dahinter sein. Also die Kraft muss da sein. Ohne Kraft geht nichts. Die Gedanken sind zu blass dazu. Also Kraft muss hinein. Zwischendurch knurrt der Pudel immer wieder. Also der ist schon ganz, ganz wild da hinterm Ofen. Auch das genügt nicht. Ist es die Kraft, die alles wirkt und schafft? Also es ist auch noch nicht zufrieden. Zum Schluss sagt er, im Anfang war die Tat. Die Tat ist es. da heult der Pudel jetzt auf, ich weiß nicht, vor Begeisterung oder vor was auch immer, er heult auf, weil eigentlich sind das alles ein bisschen Einflüsterungen von diesem ominösen Pudel da hinter dem Ofen. Und der Faust wird jetzt fuchsteufelswild, also wenn du nicht ruhig bist, lieber Hund, dann schmeiße ich dich hinaus, ungern hebe ich das Gastrecht auf, die Tür ist offen, hast Freilauf. Ja, nix, der Pudel läuft nicht hinaus, sondern er verändert sich da hinten. Er schaut ihn an und wie wird mein Pudel lang und breit, er hebt sich mit Gewalt und so weiter. Das ist nicht eines Hundes Gestalt, schon sieht er wie ein Nilpferd aus mit feurigen Augen. Also wieder etwas, was man sich nicht allzu äußerlich vorstellen darf, sondern ein seelisches Erlebnis, das der Faust an diesem Pudel hat. Also er spürt einfach, da ist eine andere Kraft noch da. Und die bedroht mich jetzt irgendwie oder mit der muss ich mich jetzt auseinandersetzen. Also er spürt, da ist etwas Dämonisches dahinter und versucht halt jetzt einmal einen Zauberspruch dagegen zu schleudern. Also für solche halbe Höllenbrut, für die das noch hält, ist Salomonisch Schlüsselgut, so nennt er das. Also er sagt sein Sprüchel auf, beschwört die vier Elemente, also Feuer, Wasser, Luft und Erde und alle die Geister, die damit verbunden sind und schleudert es dem Pudel entgegen, aber der Pudel liegt ganz ruhig und grinst ihn an. Also, ich habe ihm noch nicht wehgetan, sagt Faust. Also, was tun wir? Na, das Kreuzzeichen. Sieh dies Zeichen. Bei dem erbeben nämlich die schwarzen Scharen. Und tatsächlich, da heult er ein bisschen auf. Also das tut ihm weh. Das tut dem Pudel weh. Und es entspinnt sich also ein Kampf. Und er warte nicht, die stärkste von meinen Künsten, er warte nicht das dreimal glühende Licht. Und mit dem Moment springt der Pudel in verwandelter Gestalt hinter dem Ofen hervor. Und jener Mephisto steht für uns, vor uns, den wir schon kennengelernt haben ein bisschen. Einmal mehr mit seiner verführerischen, luziferischen Seite. Also so als Junker steht er da, als fahrender Scholast irgendwie, wenn man so will. Sagt einmal, also er hat mich weidlich schwitzen machen. Ja, Faust schaut einmal sehr skeptisch, weiß nicht ganz noch, was er mit dem tun soll. Also gut, wie nennst du dich? Also das erscheint mir komisch, dass du jetzt fragst, weil du das Wort ja so gering schätzt. Also was hilft denn mein Name sozusagen? Ja, bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen aus dem Namen lesen, wo es sich allzu deutlich weiß, wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt. Nun gut, wer bist du denn? Und dann kommt eben das, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Also sehr merkwürdiger Geselle, den der Faust da kennenlernt. Und sie kommen also sozusagen ins Gespräch und der Mephisto, der Teufel, der er ja eigentlich auch ist, beklagt sich halt wirklich. Er hat es aber wirklich nicht leicht als Mephisto, weil dieses ganze Zeugs, die Tier- und Menschenbrut, also immer wieder versuche ich denen was in den Weg zu legen und sie auszuradieren eigentlich und immer wieder kommen neue Keime und tausend Keime regen sich. Also im feuchten, trockenen, warmen, kalten hätte ich mir nicht die Flamme vorbehalten, hätte ich überhaupt nichts apart für mich. Also es zeigt schon deutlich, der Teufel wirkt ununterbrochen, immer wieder strengt sich wirklich höllisch an, im wahrsten Sinne des Wortes, aber irgendwie scheitert er offensichtlich auch immer wieder damit. Also so ganz an sein Ziel kommt er nie. Es ist also ziemlich ärgerlich für ihn. Und der Faust beginnt sich ein bisschen zu amüsieren darüber, also dass der da so schrampelt und nennt ihn schon als einen wunderlichen Geist irgendwo. Meint der Mephisto, ja überhaupt, also ich würde jetzt gern wieder gehen und ich komme ja gern wieder einmal, aber jetzt will ich gehen. Ja, bitte geh, ich habe dich jetzt kennenlernen, besuche mich nun, wie du magst. Hier ist die Tür, hier das Fenster, ein Rauchfang ist dir auch gewiss, also bitte geh rein oder raus, wo immer du magst. Mephisto ist etwas verlegen, ja, ich kann nicht hinaus. Wieso? Das Pentagramma auf deiner Schwelle, das... nämlich das Fünfeck, das er gezeichnet hat, der Fünfstern, den er gezeichnet hat. Das ist nämlich so ein Zeichen, das den Teufel irgendwie bannt. Da kann er nicht hinaus. Warum gehst du nicht durchs Fenster? Zuerst einmal noch, wie kamst du denn herein? Also wenn das dich bannt, wie kamst du dann herein? Ja, betrachte das Recht, es ist nicht gut gezogen. Der eine Winkel, der nach außen zu, ist ein wenig offen. Das hat der Zufall gut getroffen, mein Gefangener, wärst denn du und so weiter. Gut, also er ist gefangen, aber warum gehst du nicht durchs Fenster? Naja, es ist ein Gesetz der Teufel und Gespenster, wo sie hereingeschlüpft, da müssen sie auch hinaus. Also ist blöd. Aber das findet der Faust natürlich höchst interessant. Also die Hölle selbst hat ihre Rechte. Da gibt es also feste Regeln irgendwo im Teufelsreich. Das ist aber ja schon spannend, das ist interessant. Da könnte man ja eigentlich irgendwie einen Pakt abschließen, einen Vertrag. Wenn ihr euch auch daran halten müsst, könnte man ja was arrangieren. Das wäre vielleicht ganz interessant. Ja, meint der Mephisto. Das läuft schon so, aber trotzdem will er jetzt gehen. Der Faust sagt, nein, jetzt erzähl mir erst einmal ein bisschen was Gute mehr, also was du alles machen kannst. Also gut, aber der Mephisto will natürlich einmal raus, er lässt sich doch nicht fangen von dem Faust. Also gut, er macht ein paar Zaubersprüche und seine dienstbaren Geister kommen auch dazu, worauf der Faust eindöst, das heißt das Bewusstsein verliert. Im Übrigen auch ein wichtiges Bild, dass also wenn wir diesen Kräften begegnen, die Kunst ist, das Bewusstsein ihnen gegenüber aufrecht zu halten. Wir werden nämlich meistens dann bewusstlos, das heißt bewusstlos in dem Sinne, dass wir dann vieles von dem nicht mitbekommen, was da an teuflischen Kräften, wenn man so will, wirkt. Das ist nämlich damit gemeint, dass wir vielleicht ein Zipfelchen einmal sehen, sagen, aha, ja, das ist was Böses, aber das wirklich Böse, was dahinter ist, das erkennen wir gar nicht, sondern nur das kleinste Zipfel, von dem wir vielleicht glauben, mit dem können wir leicht fertig werden. Und so ein bisschen fühlt sich der Faust jetzt gut, also ich habe den Teufel gefangen, also werde ich mit dem jetzt umspringen, so nach meinem Sinn irgendwie, denkt er sich halt. Aber nein, das Bewusstsein für die ganze Dimension dieses Mephisto, das schafft er nicht. Also er schläft ein und der Mephisto hat ja seine dienstbaren Geister, also der Herrn der Ratten, Fliegen, Läuse und so weiter, also die kommen alle her. Eine Ratte benagt dieses Pentagramm, nagt also das Wichtigste weg, sodass er entschlüpfen kann. Und kaum ist der Mephisto draußen, wacht der Faust auf und hat mir ein Traum den Teufel vorgelogen und ist ein Pudel mir entschlüpft. Also er denkt, habe ich mir das jetzt eingebildet oder war das ein reales Erlebnis? Er weiß es nicht. Also das ist ja eben interessant bei solchen eigentlich inneren Erlebnissen, die sind, man ist sich zunächst einmal nicht sicher, ist das eine Realität, ist das Hirngespinst, ist es einfach ein intensiver Traum oder steckt hinter den Bildern, die ich da erlebe, eine Realität, eine geistige Realität, eine Kraft, die sozusagen in uns wirkt, die vielleicht in anderer Art auch in der Natur wirkt, aber oder ist es nur Fantasie von mir? Das ist ja schwer zu trennen. Also der Faust ist jedenfalls nicht ganz sicher, aber es klopft sofort an der Tür und der Mephisto ist schon wieder da, hat sich blind umgezogen, hat einen Hütel mit Feder und einen Degen und alles Mögliche. So und rät dem Faust dergleichen auch anzulegen und einmal ein bisschen hinaus in die Welt zu gehen, ein bisschen Vergnügen zu genießen, die Welt draußen. Also da zeigt sich deutlich die verführerische, die luziferische Seite des Mephisto. Genau, ich muss das Tempo machen, ich sehe es schon. Wir müssen weiterspringen. Gut, also es geht in die Welt hinaus, er führt ihn in die Welt hinaus, er führt ihn zu allen möglichen sinnlichen Erlebnissen. Also das erste ist, zwar nicht nach Dresden, aber nach Leipzig, in Auerbachs Keller wird er geführt. Was Goethe ganz gut kannte aus seiner Studentenzeit, also auch der Goethe war ja nicht nur immer der erhabene Goethe, sondern er hat ja auch gewusst, was das Leben ist, sonst hätte er das auch gar nicht schreiben können. Also das ist ein berüchtigtes Studentenlokal, sozusagen gibt es ja heute noch dieses Lokal. Und da ist eine sehr feuchtfröhliche Gesellschaft vereinigt, mit der Mephisto ziemlich seinen Scherz treibt. Naja, das ist also für einen Faust nicht wirklich sehr interessant, muss man dazu sagen. Also das sind billige Vergnügungen. Also er sucht mehr, er sucht Tieferes. Und naja, als nächstes führt ihn der Mephisto in die Hexenküche. In die Hexenküche, also ganz woanders hin, weil also der Faust soll einen Verjüngungstrank bekommen. Das ist ganz wichtig. Das ist auch ein wichtiges Bild, weil wir sind eigentlich gerade durch unseren Verstand sind wir im Grund uralt. Wo wir so denken und so grüblerisch sind, sind wir eigentlich Großväter, Urgroßväter. Das macht starr, unbeweglich und alt, wenn man nur so mehr logisch zusammensetzt. So das Lebendige des kleinen Kindes eigentlich oder des Jugendlichen von mir aus, wo noch alle Leidenschaft, alle Kraft drinnen ist, zwar noch wenig Bewusstsein vielleicht, aber von dem braucht man was. Ich meine, wie heißt es in der Bibel, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Das ist nämlich die andere Seite davon. Also es ist so ein Spüren davon, eigentlich müssen wir etwas vom kleinen Kind in uns wach machen mit dieser Offenheit einfach noch. Und diese Lebendigkeit, die drinnen ist, die eigentlich diese große Naivität, eigentlich, die wir brauchen, um in den Dingen der Welt wieder Neues zu entdecken. Wenn wir glauben, wir wissen eh schon alles, dann sehe ich auch nichts Neues mehr. Weil ich das Gefühl habe, eigentlich weiß ich gar nichts. Ich schaue und staune über die Welt mit großen Kinderaugen im Grunde. Dann kann ich sie neu entdecken. Naja, aber das kann der Mephisto, so ein Verjüngungstrank jedenfalls, kann er nicht selber machen. Da muss man in die Hexenküche gehen. Er hat es der Hexe zwar gelehrt, aber selber kann er es nicht machen. Also gut, Hexenküche, da geht's natürlich ziemlich zu. Alle möglichen Affen hüpfen da herum, Meerkatzen, die sind lästig, unsere Meerkatzen. Ich sage Ihnen das, der Faust weiß gar nicht, wie er mit die fertig soll. Die wollen ihm ins Warop zwicken und die sind fürchterlich, diese Viecher, aber die geistern dort herum und rühren also in einem großen Topf. Die Hexe ist gerade nicht zu Hause, also sie sind allein zu Hause und da sind sie noch besonders frech, natürlich diese Meerkatzen, aber dann plötzlich ein Moment, die Hexe fährt durch den Schornstein herein, verbrennt sie halber, weil der Kessel dort im Weg steht und die Meerkatzen das irgendwie schlecht gemacht haben. Also au, 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 au und so weiter. Also die kriegen eh gleich eine Tracht Prügel. Und wer schlich sich ein? Die Feuerpein euch ins Gebein. Also die Hexe wird gleich ganz wild, als die zwei Fremden sieht, bis sie erkennt, oh Gott, der Junker Satan. Und dann wird sie wieder ganz unterwürfig, als sie ihn erkennt. Der Junker Satan jetzt. Also ein bisschen die schwarze Seite auch dabei. Der Faust kriegt also seinen Verjüngungstrank, aber bevor er das kriegt, bevor er noch die Hexe kommt, erlebt er etwas ganz Wichtiges, was eine Brücke dann in den zweiten Teil auch schlägt. Er sieht in einem Spiegel das Bild der schönen Helena. Und das fasziniert ihn. Also das Bild dieser schönsten Frau der griechischen Antike, das sieht er. Und es geht aber nicht nur um die äußere Schönheit, sondern es geht auch um das, was als Seele dahinter lebt. Weil das ja auch bei den Griechen irgendwo der Gedanke war, äußere Schönheit hängt auch mit seelischer Schönheit zusammen. Heute muss das nicht so sein. Es war selbst in der griechischen Zeit dann, wenn man denkt etwa an den Sokrates, er war äußerlich also sowas von hässlich im Grunde und war aber so eine große Seele. Also da beginnt ein Umschwung, aber so im ganz Altgriechischen hat man das Bild, also Schönheit des Leibes ist Schönheit der Seele, das geht eins zu eins. Und diese Schönheit der Seele sucht Faust. Auch die Schönheit des Leibes zieht ihn sicher auch an, aber auch die Schönheit der Seele, weil er spürt, das muss ich mir erringen irgendwo. Es geht darum, dass er sich auch als strebender Mensch diese schöne Seele erringen will, und das Bild dafür ist eben diese Frauengestalt, oder sind überhaupt die Frauengestalten im Faust. Weil wie endet dann der Faust 2? Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Also das ist dieses Reine der Seele, das aber nicht so leicht zu finden ist und vor allem nicht zu finden ist in einer, wie soll ich sagen, hohen, erhabenen, erwachsenen Form. Weil, wenn man jetzt weitergeht im Faust 1, beginnt ja dann, es wird im Übrigen nach der Hexenküche die Pause sein. Es wird also eine Pause geben. Die wird nach der Hexenküche sein, und zum Schluss sagt der Mephisto noch, weil der Faust hängt immer noch an diesem Bild der schönen Helena im Spiegel, und er sagt, na, mit diesem Trank in deinem Leibe siehst du Helenen bald in jedem Weibe. Gut, also, na, und so geht's dann gleich nach der Pause weiter, er begegnet dem Gretchen. Jetzt kommt also die berühmte Gretchen-Geschichte. Mein schönes Fräulein, darf ich's wagen, Arm und Geleite anzutragen? Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleit nach Hause gehen. Also sie ist ganz schüchtern und schlägt die Augen nieder, und der Faust ist also hin und weg und verzaubert und entzückt, und der Mephisto steht schon irgendwo im Hintergrund natürlich, der Schatten verfolgt ihn immer, ne, und der Faust sagt gleich, hör, du musst mir die Dirne schaffen. Dirne ist in dem Fall kein böses Wort, sondern meint das junge Mädel. Der Mephisto zuckt schon wieder zusammen. Was, die? Die kam eben von ihrem Pfaffen, der sprach sie aller Sünde frei. Also die ist ganz unschuldig, die kann ich da nicht bringen. Tut mir leid, über die habe ich keine Gewalt. Ist über 14 Jahre doch alt, meint der Faust. Du sprichst schon wie Hans Liederlich und so weiter. Also der begehrt jede liebe Blume für sich. Also der Faust ist fasziniert von diesem unschuldigen Mädel. Sicher, es ist schön und es ist auch die äußere Begierde da, aber es ist vor allem auch diese Reinheit der Seele, die ihn fasziniert. Was er da drinnen spürt und von dem er spürt, das muss ich finden irgendwo, auch in mir. Und um mal so den Hintergrund kurz zu überschauen, heißt das aber auch irgendwie, weil es endet ja dann schließlich, dass er Gretchen ins Verderben stürzt, weil er lässt sich dann ein mit ihr und so weiter. Und das heißt aber in gewisser Weise, diese noch naturhaft unschuldige, kindlich reine Seele, die ist den Stürmen, die heute halt durch die Widersacherkräfte kommen, nicht allein gewachsen. Also das heißt, wir müssen eigentlich etwas tun, um diese reine Seele wieder zu bekommen. Das, was wir als Geschenk in der Kindheit mitbekommen, bleibt von selber nicht so. Sondern das Erdenleben macht halt einige Schatten hinein, und das ist das Problem. Und der Mephisto hilft natürlich kräftig, da dem Faust alle Wünsche zu erfüllen. Er arrangiert das irgendwie, also der Faust sagt, ja, du musst dir irgendein Schatzkästchen oder irgendwas schaffen. Ja, macht er natürlich. Natürlich ist das Mädel fasziniert davon, ist klar. Dann arrangiert der Mephisto ein Treffen mit ihr in Martes Garten. Marte ist die Nachbarin vom Gretchen. Sie ist so ein bisschen, naja, halt eine reifere Frau, sagen wir mal so, eine erfahrenere Frau, also die ist sicher nicht mehr so ganz so unschuldig. Der Mephisto kommt halt mit ihr ins Gespräch und überzeugt sie halt, dass, weil die Marte, naja, trauert um ihren Mann, zumindest ihr Mann ist endlos lang verschwunden, ist in die Welt gezogen irgendwo, und sie wüsste halt jetzt gern, lebt er überhaupt noch oder lebt er nicht, also das sind ja keine Zustände irgendwo. Und der Mephisto spricht natürlich, ja, also du, wenn du das arrangierst und das Gretel auch irgendwo da ist, dann machen wir das schon, ich gebe dir Zeugnis, also dein Mann ist in Padua begraben. Ich weiß das, und der zählt halt da alles mögliche aus dem Blauen herunter. Sagt dann dem Faust, ja, also ich habe alles arrangiert und wir gehen dorthin, du musst ein Zeugnis auch ablegen, also dass ihr Mann in Padua begraben. Der Faust sagt, nein, das machen wir nicht so. Falschzeugnis lege ich nicht ab. Sagt der Mephisto, na, blaus den nicht so auf. Du hast, was deinen Schülern alles für Unsinn erzählt hast, hast lauter Falschzeugnis abgegeben, also zier dich nicht so. Also gut, er ziert sich nicht mehr, er geht hin. Gartenspaziergang mit dem Gretchen, erstes Kennenlernen, und der Faust ist fasziniert und das Gretel natürlich auch, dass dieser gebildete Mann da sich für sie interessiert, das ist natürlich überwältigend für das junge Mädel, ist ganz klar. nach dieser Gartenszene geht der Faust wieder hinaus in die Welt, streift dann durch die Wälder, irgendwo durch die Natur, ist also ganz selig von dem Erleben und jetzt wirkt das nach, auch was der Erdgeist zu ihm gesprochen hat. Er sieht die Natur mit anderen Augen, naja, die Liebe macht doch die Augen auf irgendwo. Also, aber nur vor lauter Liebe jetzt und vor seinem Schwelgen in der Natur und im Erdgeist vergisst er schon wieder das Gretchen ganz. Also er schwelgt jetzt, erhabener Geist, was du mir alles gabst und so weiter. Und dann kommt schon der Mephisto und sagt, du, schau lieber zu deinem Gretel, die sitzt im Kämmerlein und heilt sich die Augen noch dir aus. Also er rennt in der Natur herum da draußen. Man sieht dann auch wirklich ja die berühmte Spinnrad-Szene, das habe ich heute schon hereingetragen, das Spinnrad, Gretchen am Spinnrad, wo sie eben singt, meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer und so weiter, also wo sie sich vor Sehnsucht eben nach dem Faust verzehrt und der lässt sie halt nicht blicken und aber er tritt dann herein, weil der Mephisto hat ihm also ordentlich die Leviten gelesen, also geh wieder hin und also er tritt herein und es kommt also zu diesem Gespräch Gretchen mit Faust und Gretchen spürt einerseits also mit dem Mephisto, mit dem hat sie irgendwas, also den Gesellen mag sie überhaupt nicht, diesen Begleiter, also so sehr sie den Faust liebt, so wenig mag sie eben diesen Mephisto und der Faust sagt, ja, es muss auch solche Käuze geben, wollte nicht mit seinesgleichen leben und so weiter. Dann auch die berühmte Gretchenfrage natürlich, wie hältst du es mit der Religion? Das ist ja nämlich ganz wichtig. Also mir scheint, du hältst nicht viel davon. Also das irritiert sie. Also sie muss also wissen, ob er tief im Innern gläubig ist oder nicht. Und glaubst du an Gott? Und mein Liebchen, wer darf sagen, ich glaube an Gott? Magst Priester oder Weise fragen, ihre Antwort scheint nur Spott über den Frager zu sein. Also der Faust ist durch sein vieles Grübeln und eben durch seinen Verstand, wie eigentlich ein großer Teil der Menschheit dorthin gekommen, dass der Glaube erschüttert wird. Dass diese Offenheit des Glaubens, die einfach vom Herzen ausgeht, wird durch den Verstand in Zweifel gezogen. Das haben wir in der Geschichte ja erlebt, namentlich in Europa ganz besonders stark. Ja, weniger vielleicht ein bisschen bei den orientalischen Völkern noch, aber diese Glaubenssicherheit, die vom Herzen kommt, ist vielfach verloren gegangen. Also das heißt, wir wissen es halt nicht. Also nichts Genaues weiß man nicht. Und das lebt natürlich im Faust drinnen. Aber er versucht, sie zu beruhigen sagt halt also, schau ich nicht Aug in Aug dir und lebt nicht in der Natur alles Große, nenn's wie du willst, nenn's Herz, Liebe, Glück, Gott, ich habe keinen Namen. Name ist Schall und Rauch. Also alles ist Gefühl. Im Gefühl erlebe ich was Großes. Das ist die Botschaft, die dahinter steckt, wird oft also als große geistige Darstellung genommen, also was Glaube ist. Also es lebt im Gefühl. Das ist sicher eine wichtige Basis für den Glauben. Ohne dass also eine Gefühlssicherheit da ist, kann es keinen Glauben geben. Und man möchte eigentlich oft sagen, wir müssen heute einen neuen Weg zum Glauben finden. Wir können heute nicht mehr den Glauben finden, den die Menschheit hatte, als sie den Verstand noch wenig ausgebildet hatte, diesen sozusagen ursprünglichen Glauben. Weil da kommt sofort der Verstand und sagt, na, ist das wirklich so? Weißt du das genau? Dann sagen wir, na, wir wissen, aber ich fühle es doch. Ja, aber wissen du das nicht? Und das sagen wir uns selber eigentlich und das zerstört immer mehr den Glauben und gerade in unserer westlichen Welt ist das schon zu einem großen Teil so, weil die wenigsten, selbst viele, die in die Kirche gehen, glauben nicht wirklich aus dem tiefsten Herzen, sondern sie fühlen sich halt wohl in dieser Gemeinschaft irgendwo und das ist es im Grunde schon. Also dass sie wirklich das Geistige spüren als sichere Realität, gefühlsmäßig aber erfasst, das wird immer seltener. Aber das ist halt die Weisheit, die vielleicht für Gretchen noch Gültigkeit hat, weil sie lebt noch in dieser Glaubensüberzeugung, in dieser rein gefühlsmäßigen. Das ist also eine Wahrheit, die für Gretchen genügt, aber für uns wahrscheinlich nicht mehr. Ich meine, wir müssen lernen, das, was wir wissen, auch wieder glauben zu können. Das heißt, eine tiefe Überzeugung von dem zu bekommen. Nicht nur, aha, 2 und 2 ist 4 und das ist es, sondern zu spüren, das Tiefere auch darinnen. Aber das ist ein weiter Weg. Naja, gut, also Gretchen ist wieder einigermaßen versöhnt jetzt mit dem Faust, ist froh, dass er da ist und ach, wie gerne ließ ich dir den Riegel offen, weil sie wohnt natürlich bei ihrer Mutter noch, ist klar, und sie möchte natürlich mit dem Faust beisammen sein, und deshalb kann ich nicht ein Augenblickchen mit dir zusammen sein, Brust an Brust und Seele in Seele drängen. Ist doch schön, beides zusammen. Und ja, also sie ist bereit dazu, nur meine Mutter schläft so leicht, und würden wir von ihr getroffen, wäre ich auf der Stelle tot. Du Engel, das hat keine Not, hier ist ein Fläschchen. Und er holt ein Fläschchen heraus, 3 Tropfen nur in ihren Trank, umhüllen mit tiefem Schlaf gefällig die Natur. Es wird es ihr auch nicht schaden, würde ich sonst, Liebchen, dir es raten. Also gut, also naja, die Geschichte, ich muss Tempo machen, glaube ich. Es steckt halt so viel in dem Faust drin. Gretchen tut also offensichtlich diese Tröpfchen in den Trank, aber davon erfährt man zunächst nichts. Der Faust, es wechselt jetzt zu einer ganz anderen Szene. Also er lässt sich mit ihr ein, das kommt heraus. Es kommt jetzt auch der Bruder von Gretchen, der Valentin, der so stolz auf sein Gretel war, weil sie eben so ein tugendhaftes Mädchen war, und jetzt, das ist zum Haare ausraufen, also jetzt ist das eben nicht mehr der Fall, und alle spotten jetzt natürlich über ihn, weil er hat immer groß gesprochen von seiner Schwester, und also wehe, wenn er diesen Faust erwischt. Und tatsächlich, Faust und Mephisto kommen ihm in die Quere, es kommt, wie es kommen muss, zum Duell, und mit Mephistos Hilfe natürlich schaut es für einen Valentin nicht gut aus, also er wird vom Degen des Faust durchbohrt und stirbt. Nicht sofort, aber er ist tödlich getroffen, sinkt nieder, das Gretchen kommt dann dazu, Faust und Mephisto sind schon wieder weg, weil der Mephisto sagt, ja, ich weiß mich zwar gut mit der Polizei, aber mit dem Blutbahn schlecht, mich abzufinden, sofort fort, zieht ihn davon. Der Faust ist natürlich jetzt überhaupt ganz durcheinander, weil das ist ja nicht so ohne, einen Menschen dazu zu erstechen, und das ist etwas, was der Faust wahrscheinlich vorher noch nie getan hat in der Art, aber Mephisto hat ihn eben dazu angetrieben. Gretchen kommt jetzt dazu zum sterbenden Valentin, der sie mehr oder minder verflucht, und Gretchen ist also ganz, ganz tief verzweifelt. Und Valentin stirbt. Bei uns wird es jetzt gleich so sein, dass plötzlich die Szene überblendet in was ganz anderes. Walpurgisnacht. Die romantische Walpurgisnacht, also der Teufelsritt der Hexen, der Hexer und Hexen. Es werden jetzt die Erlebnisse geschildert, die Faust hat. Auch das darf man sich wieder nicht so äußerlich vorstellen, sondern es ist eigentlich das, was jetzt stürmt in der Seele des Faust, was der erlebt an Kräften jetzt durch das, was er durchmacht. Er weiß, also er hat jetzt das Gretchen verführt, also sie ist nicht mehr unschuldig, eigentlich ist das, aber er realisiert es noch nicht wirklich. Er realisiert aber, dass er den Valentin erstochen hat, und der Mephisto versucht ihn jetzt mit allen Mitteln abzulenken von diesen Dingen und führt ihn also in diese ja geradezu wüste Orgiensituation der Walpurgisnacht hinein. Also da werden jetzt alle niederen, alle unteren Kräfte sind auf einmal in Bewegung. Das ist also ganz, ganz etwas Starkes, was heraufkommt. Also, und was im Grunde bei jedem Menschen in uns irgendwo tief im Untergrund drinnen sitzt. Nicht? Weil meistens ist gut weggesperrt und Ding, aber das kann überhaupt, wenn plötzlich tragische Ereignisse passieren, kann sowas heraufbrechen. Und der Mephisto schürt das also ganz stark, dass das heraufkommt. Aber mitten in dieser ganz wüsten Orgie, die da passiert, wacht der Faust auf plötzlich und sieht Gretchen als Erscheinung mittendrin und kriegt jetzt mit, aber die ist in den Kerker geworfen worden, weil der Valentin ist tot, die Mutter ist tot, weil sie offensichtlich diesen Schlaftrunk nicht überlebt hat. Hat Gretchen vielleicht ein paar Tropfen zu viel reingegeben oder keine Ahnung, aber jedenfalls die Mutter ist gestorben und Gretchen hat ein Kind erwartet und als das geboren wurde, hat sie es umgebracht. Sie hat es ertränkt im Wasser, weil sie das war einfach alles zu viel für sie. Also der Faust kriegt aber jetzt mit, in welches Elend er das Gretchen gestürzt hat. Trotzdem der Mephisto mit allen Mitteln versucht, ihn davon abzulenken und ihm versucht, das Bewusstsein zu trüben. Er wacht auf und sieht, dass sie in Elend, in Verzweiflung ist und sagt jetzt, du musst mir helfen, sie aus dem Kerker zu befreien. Ich bin schuld, dass da drin steckt, ich werde sie befreien. Und du wirst gefälligst mithelfen. Ja, ich kann nicht viel tun und meine Zauberpferde und kann ich da zur Verfügung stellen, aber du musst sie schon selber rausholen. Ich kann zwar die Sinne, wiedersehen, kann zwar die Sinne der Wächter umnebeln, das kann ich da auch noch machen, aber rausführen musst du sie selber. Naja, und jetzt geht er hin und er traut sich fast nicht rein, weil er weiß ja, was er angestellt hat als Faust und du fürchtest, sie wiederzusehen. Klar, also, weil er wird konfrontiert mit dem, was er angestellt hat, aber fort den Zagen zögert den Tod heran, also er geht hinein in den Kerker und es ist noch viel schlimmer, als er sich's vorgestellt hat, weil Gretchen ist dort in Ketten, aber nicht nur das, sie ist offensichtlich völlig dem Wahnsinn verfallen irgendwo. Sie erkennt ihn auch überhaupt nicht zunächst einmal. Er versucht sie zu rütteln, dass sie aufwacht, er macht ihre Ketten los, aber sie erkennt ihn erst allmählich, an der Stimme erkennt sie ihn und er möchte jetzt mit ihr fliehen, aber sie will nicht mit, sie geht nicht mit, weil bei ihr alles hochkommt, was sie getan hat. Also die Mutter habe ich umgebracht und das mein Kindlein habe ich ertränkt und lauter Visionen, da rette mein Kind, rette, rette und also es schwimmt vorbei und schon weicht die tiefe Nacht, also es wird schon Morgen, der Morgen graut bereits. Und der Mephisto erscheint, sagt, meine Zauberpferde schaudern schon, also es wird Tag, also nimm sie mit oder wir müssen weg. Und Gretchen geht aber nicht mit. Gretchen geht nicht mit. Mephisto sagt, sie ist gerichtet. Stimme von oben, ist gerettet. Trotz aller Schuld, der sie verfallen ist oder zu der sie verführt wurde, ist gerettet. Vorher hat Gretchen noch gesagt, Heinrich, mir graut vor dir. Heinrich Faust in dem Fall. Und zum Schluss noch Heinrich, Heinrich. Und damit ist der erste Teil aus. Endet also sehr, sehr dramatisch, endet also in einer Seelenstimmung, die ganz von Schuld beladen ist. Alle, das Gretchen sowohl als der Faust, mit dem endet es. Und wir werden dann im nächsten Vortrag sehen, wie es im zweiten Teil weitergeht. Danke. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel überzogen.